weil wenn wir diesen Krieg verlieren, dann ist das das Ende von Russland und dann wird Russland zerfallen.
Hi Leute, hier ist Robin für euch bei Salon 5. Wir reden diese Woche über den Ukraine-Krieg. Ich bin hier mit Andreas und ich glaube, es ist am besten, wenn du dich selber vorstellst.
Ja, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn und arbeite auch in einem Forschungsinstitut, auch in Bonn. Das nennt sich Bonn International Center for Conflict Studies. Und ich beschäftige mich mit diesem dem Raum der ehemaligen Sowjetunion schon fast seit 40 Jahren und war schon vor über 40 Jahren das erste Mal in der Ukraine und seitdem bin ich da auch regelmäßig.
Kann ich einmal fragen, wann das letzte Mal war, dass Sie in der Ukraine waren?
Vor 1,5 Jahren, kurz vor Kriegsbeginn.
Okay. Also, ich dachte mir, für den Anfang fände ich schön, wenn Sie einmal erzählen könnten, wie die Situation jetzt gerade aussieht.
Ja, die Ukrainer haben versucht, seit 4 Wochen eine Gegenoffensive zu starten und Geländegewinne zu machen. Das erweist sich als wesentlich schwieriger als angenommen, weil die Russen im letzten halben Jahr sehr ihre Verteidigungslinien ausgebaut haben und viele ukrainische Soldaten beim Vormarsch durch Minen umkommen oder auch durch Artilleriegeschosse der Russen. Das andere ist, dass die Russen auch jetzt dieses Getreideabkommen aufgekündigt haben und deswegen die Lieferung von Weizen über die Häfen in der Ukraine blockieren und da auch sehr viel Weizen zerstören, was wahrscheinlich auch die Ernährungssituation in vielen afrikanischen Staaten erschwert. Also die Russen weiten auch ihren Krieg wieder aus und nehmen eigentlich auch auf ihre Bündnispartner, also viele Staaten des globalen Südens, überhaupt keine Rücksicht und verprellen eigentlich diejenigen, die zeitweilig zumindest Verständnis für die russische Position hatten.
Sie hatten am Anfang das Wort Gegenoffensive erwähnt. Könnten Sie das vielleicht einmal erklären, was es in diesem Kontext ist?
Also das ist der Versuch, Gebiete zurückzuerobern, die von den Russen seit Februar letzten Jahres eingenommen wurden. Und das tun sie entlang einer sehr, sehr langen Front. Und der Versuch ist hier sozusagen den russischen Widerstand zu brechen und vor allen Dingen auch die Landbrücke zur Krim, also zu der Halbinsel Krim, wieder unter die ukrainische Kontrolle zu bekommen und auch ja, Städte zu befreien, die in der Zwischenzeit von den Russen okkupiert worden sind. Letztlich geht es darum, dass die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition kommen will und nicht mit dem Rücken an der Wand Kompromisse machen muss. Und sie haben dafür vielleicht ein begrenztes Zeitfenster bis Herbst. Und was bis dahin erreicht wird, wird sie vielleicht in die Position bringen, Putin unter Druck zu setzen.
Sie haben gerade schon von Getreide gesprochen. Und ja, was man überlegt, welche Ereignisse gerade besonders wichtig sind, die halt für den Kriegsverlauf, zum Beispiel das Ablaufen des Getreideabkommens und auch die Sprengung der Krimbrücke. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, die Ukrainer versuchen eben nicht nur an der Front selber zu kämpfen, wo sie so Mann-zu-Mann-Kontakt haben, sondern auch hinter die russischen Linien zu kommen. Also in den letzten Wochen und Monaten hat es eben auch vermehrt Angriffe gegeben auf russisches Territorium oder eben auch auf der Krim. Das heißt, auf Gebiete, die jetzt schon seit mehr als 8 Jahren von Russland kontrolliert werden. Und da ist die Idee, bei der ukrainischen Seite den Krieg nach Russland zu bringen, weil für die meisten Russen findet der Krieg eigentlich nur weit weg in der Ukraine statt und sie merken es überhaupt nicht zu Hause, dass sie Kriegspartei sind. Und also Absicht der Ukrainer ist es, zu zeigen, dass Putin die eigenen Leute nicht schützen kann, sondern dass sie verletzbar sind und damit auch die Siegesgewissheit zu unterminieren. weil in der Tat man auch bemerkt, dass vielleicht vor einem Jahr viele optimistisch waren, aber der Glaube an den Sieg, der schwindet in der russischen Bevölkerung schon. Und da ist die Hoffnung auf ukrainischer Seite, dass damit auch die Unterstützung für Putin und für seinen Krieg infolge dieser Verwundbarkeit zunimmt. Und dass auch die Kritik am Militär zunimmt, also die Spannungen innerhalb der Militärs zunehmen, weil das hat man ja schon an dem Aufstand vor 4 Wochen von dieser Wagner-Gruppe gesehen, dass da Sympathien auch bei den Offizieren existieren, weil sie letztlich mit dem Oberkommando des russischen Militärs unzufrieden sind. Und diesen Widerspruch versuchen die Ukrainer auch zu vertiefen und auszunutzen.
Können Sie den Aufstand der Wagner-Gruppe noch etwas näher erläutern?
Ja, die Wagner-Gruppe ist ja eine irreguläre bewaffnete Gruppe, die eigentlich die Schwächen der regulären Armee kompensieren sollte. Und sie haben das mit hohen Opferzahlen erbringen können. Und der Aufstand richtete sich eigentlich gegen die Inkompetenz des russischen Verteidigungsministeriums und gegen den Generalstab, also dagegen, dass ihre eigenen Truppen verheizt werden und dass es keine großen Fortschritte gibt und auch dagegen, dass man eigentlich die maximalen Kriegsziele nicht mehr erreichen kann. Also, dass der Anführer dieser Wagner-Gruppe gesagt hat, ihr macht hier rhetorische Versprechungen und das ist aber alles gar nicht mehr einzuhalten. Und die Vorstellung, die Ukrainer wollten sich jetzt von der russischen Armee befreien lassen, das ist auch alles Illusion. Also ihr habt hier, wie man so sagt, Potjomkinsche Dörfer aufgebaut von einer Siegesmöglichkeit, die gar nicht mehr besteht. Und insofern, der Konflikt ist jetzt zwar so ausgegangen, dass Putin über die Wagner-Gruppe wohl gesiegt hat, aber die Probleme, die dazu geführt haben, die sind geblieben. Und insofern gehe ich davon aus, dass der Aufstand zwar niedergeschlagen wurde, aber die Unzufriedenheit, die zu ihm geführt hat, die ist weitergegeben.
Also, die Ukraine möchte ja jetzt eine neue Offensive starten, indem sie mehr auf russisches Territorium geht und von da halt den Menschen innerhalb Russlands zeigen, dass der Krieg existiert, dass es wirklich sich um einen Angriffskrieg handelt. Das hatten Sie ja gerade gesagt. Und dazu wollte ich fragen, ob Sie, sehen Sie da Erfolg, dass es halt wirklich den Menschen innerhalb von Russland die Augen öffnen könnte?
Ich glaube, die meisten Russen machen die Augen bisher zu. Das heißt, sie sind nicht enthusiastische Unterstützer des Krieges. Sie sind auch keine aktiven Gegner des Krieges. Das sind vielleicht maximal 10% der Bevölkerung. Und die meisten tun so, als ob es den Krieg gar nicht gäbe. Und ich glaube, die Absicht der Ukrainer ist, ihnen zu zeigen, der Krieg ist da. Der ist nicht irgendwo in einem fernen Ausland, sondern dieser Krieg, der kann euch auch in Russland treffen. Bisher ist das nur an einigen Gebieten der Fall. Also jetzt zum Beispiel relativ nah an der Front, Rostow am Don oder Bjelgorod, was auch vergleichsweise dicht an der Front ist, oder auch auf der Krim. Dann hat es die verschiedenen Drohnenangriffe auch in Moskau gegeben, manchmal auch gezielte Tötungen. Bisher ist der Effekt noch nicht da, aber was ich vorhin schon sagte, die Siegesgewissheit schwindet. Das heißt, man hat am Anfang gesagt, Spezialoperation, in einer Woche sind wir siegreich. Und jetzt hat man schon 1,5 Jahre diesen Krieg und er kann noch wesentlich länger dauern. Und die Opferzahlen der Russen sind schon weit höher als früher in dem Afghanistan-Krieg. Und dass vielleicht dann irgendwann die Stimmung in Russland kippt. Im Moment ist sie noch nicht gekippt, aber man ist nicht mehr so optimistisch.
Können Sie ungefähre Opferzahlen auf Seiten Russlands sagen, müssen wir sie nennen?
Also es gibt verschiedenste Schätzungen und Opferzahlen zerfallen ja auch immer in zwei Kategorien. Nämlich das eine sind die Toten und das andere sind die Verletzten, die also infolge von Verletzungen nicht mehr kampffähig sind. Man geht davon aus, dass über 100.000 Tote auf russischer Seite schon zu beklagen sind. Wenn man normalerweise von einer Ratio von 1 zu 3 ausgeht, also dann wären insgesamt wahrscheinlich 300.000 Menschen grob geschätzt nicht mehr einsatzfähig sein auf russischer Seite infolge des Krieges.
Wissen Sie ungefähr die Einwohnerzahl von Russland?
Das sind etwa 140 Millionen Einwohner.
Das ist viel. Wenn ich jetzt gut in Mathe wäre, würde ich ausrechnen, wie viel das ungefähr wäre. Aber das bin ich nicht, deswegen versuche ich es einfach zu erklären. Wenn 300.000 Menschen grob geschätzt ungefähr verletzt bzw. im Krieg gestorben sind und es ungefähr 140 Millionen Menschen in Russland sind, die dort leben, ist es nicht an einem gewissen Punkt, wo jede Person eine Person kennt, die in den Krieg gezogen ist und dadurch gestorben ist oder halt verletzt wurde? Und sollte das nicht irgendwie emotional eine Person mitnehmen oder gibt es Menschen, die so immer noch wirklich gar keinen Kontakt zum Krieg haben?
Also der Krieg kommt in den Regionen an. Man hat vor allen Dingen jetzt auch in den Provinzen und da auch den nichtrussischen Völkern rekrutiert. Putins größte Angst ist, dass die Unruhe in die Großstädte kommt, wie Moskau und St. Petersburg, weil die Demonstrationen könnte man viel schwieriger unterdrücken als jetzt so Proteste, die es immer noch gibt, in der Tiefe des Landes. Ich glaube, einen Faktor muss man in Rechnung stellen, dass die russische Propaganda immer argumentiert, entweder wir gewinnen den Krieg oder Russland zerbricht. Das heißt, es gibt diese Angst, mit der viele Geiseln der Propaganda sind. Also, wir müssen trotz der Opfer, trotz der Folgen, trotz der Sanktionen, trotz der Einschränkung des Lebensstandards, trotz der Verschiebung der Ausgaben von Gesundheit, Bildung auf den Krieg, müssen wir zusammenhalten, weil wenn wir diesen Krieg verlieren, dann ist das das Ende von Russland und dann wird Russland zerfallen. Und diese Angst, die ist immer noch recht wirksam. Das heißt, wir dürfen jetzt in dieser Bedrohungssituation nicht von der Fahne gehen.
Jetzt wechseln wir mal auf die Seite der Ukraine. Ich glaube, in Nachrichten gesehen, dass einmal eine Delegation aus Afrika in der Ukraine war und auch, dass der südkoreanische Präsident in der Ukraine war, um über Waffenlieferungen zu sprechen, aber auch um über Friedensverhandlungen zu reden. Ich glaube, das war bei der afrikanischen Delegation. Und ich habe mich da gefragt, wie die Beziehungen politisch oder auch generell vor dem Krieg zwischen der Ukraine und zum Beispiel Südkorea, aber auch zwischen der Ukraine und Afrika war.
Also, die existierten, aber sie waren nicht besonders eng und nicht von strategischer Bedeutung. Natürlich werden jetzt einige afrikanische Staaten umworben, sowohl von der Ukraine wie von Russland. Russland möchte die auf die eigene Seite ziehen, indem sie sagen, ja, wir haben ja den gemeinsamen Gegner, das sind die früheren Kolonialmächte, das ist der US-Imperialismus und wir sind ja auch schon beim Befreiungskampf gegen die Kolonialmächte vor 50, 60 Jahren auf eurer Seite gewesen. Und man versucht da sozusagen den Anti-Amerikanismus als Grundlage zu finden. Auf der anderen Seite, die Beziehungen Ukraine zu afrikanischen Staaten werden natürlich auch dadurch geprägt, dass die Ukraine Weizen exportieren kann, weil Russland und die Ukraine sind sehr große Weizenexporteure für afrikanische, aber auch arabische Staaten. Und insofern haben die afrikanischen Staaten ein Interesse an schneller Kriegsbeendigung, weil sie unter diesem Konflikt mitleiden. Wenn jetzt also Weizen nicht mehr exportiert werden kann aus der Ukraine, dann werden die Spannungen in vielen afrikanischen Staaten zunehmen. Und zwar, weil entweder Hungersnöte oder Mangelernährung droht. Damit wird die Migration zunehmen. Damit wird auch immer die Gefahr vielleicht von Aufständen, von Unruhen zunehmen. Das heißt, das kann erhebliche Destabilisierung zur Folge haben. Und insofern reisen afrikanische Politiker auch in die Ukraine, um zu gucken, wo könnte dann ein Kompromiss gefunden werden, mit dem der Krieg relativ schnell beendet werden kann, weil sie selber ja mit Leidtragende dieses Konfliktes ist. Und die Ukraine ist auf der einen Seite interessiert, sie von der Solidarität mit Russland wegzulotsen, auf der anderen Seite aber deutlich zu machen, wir können jetzt auch keinen faulen Kompromiss machen. Also wir können nicht Russland sozusagen geben, was es verlangt, bloß damit die Weizenlieferungen wieder stattfinden können, weil Russland will eigentlich uns als unabhängigen Staat auflösen und so eine Art von Marionette von Russland machen. Das geht ja nicht. Also trotzdem glaube ich, dass jetzt dieser Stopp der Weizenlieferungen und das ja, Beschießen der Häfen in der Ukraine durch Russland oder auch die Zerstörung von Weizendepots, das wird dazu führen, dass viele afrikanische Staaten eher auf die Seite der Ukraine sich schlagen, als weiter mit Russland sich verbündet sehen.
Gibt es afrikanische Staaten, die sich jetzt schon mit, die sich zurzeit mit Russland verbindet sehen?
Russland hat sehr stark mit Südafrika Verbindungen über diese sogenannten BRICS-Staaten, aber da wurde jetzt auch gerade mitgeteilt, dass Putin nicht nach Südafrika reist. Ich glaube auch, dass einer der Hintergründe dafür ist, diese Aufkündigung des Weizenabkommens. Dann gibt es Staaten, in denen die Wagner-Gruppe in Afrika auch mal, autoritäre Regime unterstützt. Das betrifft vor allen Dingen Mali, Zentralafrikanische Republik und Sudan. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass sie schon in Burkina Faso aktiv sind, aber eine Reihe von Staaten, wo die Herrscher durch Militärputsche an die Macht gekommen sind, lassen sich durch die Wagner-Gruppe schützen. Und ja, da ist die Rhetorik der Russen auch, wir tragen dazu bei, dass der Einfluss des Westens, insbesondere auch der von Frankreich, zurückgedrängt wird.
Wie sieht es mit Südkorea aus? Hat Südkorea irgendwelche Verbindungen zu Russland oder steht es komplett bzw. ohne Einfluss auf der Seite der Ukraine?
Ja, das Interesse der Ukrainer an Südkorea ist, dass sie auch Waffenlieferungen bekommen, eben nicht nur von NATO-Staaten, sondern auch von anderen Staaten. Und das ist vor allen Dingen bedeutsam für Elektronik, und auch für Drohnen und so weiter. Also sie versuchen sozusagen von dem digitalen Potenzial von Südkorea, zu profitieren.
Ich glaube, ich habe einen Frontalbeitrag dazu gesehen, dass Russland Kinder aus der Ukraine nach Russland verschleppt in Form von, oder sagt im Rahmen von Feriencamps, wo sie angeblich einfach nur Freizeit verbringen sollen, aber dann halt, wo halt ihre ukrainische Identität den Kindern weggenommen wird und sie dann komplett, nicht wirklich komplett, aber dann halt von anderen Menschen adoptiert werden, die dann halt in Russland sind, um halt die Kinder aus der Ukraine zu entführen. Haben Sie davon auch was gehört? Beziehungsweise können Sie dazu was sagen?
Naja, der Internationale Strafgerichtshof hat ja besonders diese Kindsentführungen zum Anlass genommen, Russland wegen Kriegsverbrechen anzuklagen. Das heißt also, es sind weniger eigentlich die Akte der sag mal, Kriegsführung selber, sondern gerade diese Kindsentführungen, die zu Ermittlungen in Den Haag geführt haben. Das ist eine Art von ja, Verschleppung von Zivilbevölkerung, ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Und es ist Teil der Politik, sozusagen der Zwangsrussifizierung auch der besetzten Gebiete. Das heißt also, zum Teil werden Kinder eben verschleppt und dann zur Adoption freigegeben oder in so Kinderlager gebracht. Aber die Politik der Russen in den von ihnen kontrollierten Gebieten ist ja auch die Entukrainisierung. Das heißt, man schafft die ukrainischen Schulbücher ab, die Lehrer dürfen nur noch die russische Geschichte im Unterricht unterrichten. Kontrolliert, ob Leute auch in der Schule noch sagen wir mal, pro-ukrainische Positionen vertreten. Wer das macht, wird entlassen oder wird dann auch gefangen genommen. Das heißt also, die Kindsentführung ist Teil einer Politik der Zwangsrussifizierung von Gebieten, die durch russisches Militär kontrolliert werden. Und das ist eben auch die grauenhafte Zukunft, die vielen Ukrainern vorschwebt, die sagen, wenn wir einen Kompromiss machen, dann werden diese Gebiete, die die Russen kontrollieren, die werden alle so von der ukrainischen Identität gesäubert. Das heißt, entweder man erklärt sich bereit, hundertprozentiger Russe zu werden, oder man wird als Extremist eingestuft und da wird auch sozusagen strafverfolgt. Und man muss dazu sagen, die Russen haben in ihrem Strafrecht ein Gesetz, das besagt, wer die russische Geschichte verfälscht, der kann strafverfolgt werden. Das heißt, durch die Annexion von Gebieten der Ukraine gilt dieses Gesetz jetzt auch für diese besetzten Gebiete. Das heißt also, wer der russischen Sicht der Geschichte nicht folgt, der kann, obwohl er kein russischer Staatsbürger ist, aber zwangsannektiert worden ist, strafverfolgt werden. Und das schreckt viele sehr ab.
Gibt es Hoffnung für die Kinder, dass sie nach dem Krieg oder schon früher zurück zu ihren Familien können?
Es hat zum Teil Erfolge gegeben, entweder durch Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes oder dass Eltern, Angehörige versucht haben, die Kinder über Drittstaaten aus Russland herauszubekommen. Das heißt, entweder über die baltischen Staaten, über Armenien oder Georgien. Also einige sind dann zu ihren Familien trotzdem zurückgekehrt, weil sie, nachdem sie in Russland waren, aus Russland über andere Staaten rausgebracht worden sind. Da hat es ein paar erfolgreiche Fälle der Familienzusammenführung wieder gegeben.
Wird zurzeit im Ukraine-Krieg eigentlich Waffen mit künstlicher Intelligenz benutzt?
Also die Frage ist ja, was ist jetzt künstliche Intelligenz? Also was wir in diesem Krieg sehen, ist, dass die Rolle von Drohnen eine viel größere Rolle spielt als in der Vergangenheit, sowohl bei der Aufklärung von Feindgebieten, aber auch dass Drohnen, selbst so kleine kommerzielle Drohnen, die man sich hier so im Laden auch kaufen könnte, genutzt werden, um Sprengstoff abzuwerfen. Und das Zweite, dass für die Ukraine sehr zentral ist, die Satellitenaufklärung und dass da Elon Musk eine ganz große Rolle gespielt hat bei der Unterstützung der Ukraine mit Satellitenaufklärung in relativ niedrigen Orbiten tätig sind und wo ein relativ dezentrales Netz sozusagen der Weitergabe von Informationen möglich ist. Am Anfang des Krieges hat auch eine ganz große Rolle gespielt, dass Menschen ständig über ihr Handy Positionen aufgenommen haben von russischen Truppen und die an eine zentrale Plattform weitergeleitet haben. Und dadurch gab es eben nicht nur militärische Aufklärung durch das Militär, sondern durch ganz viele Zivilisten, die einfach auf der Straße aufgenommen haben, da fährt ein Konvoi da vorbei. Dann haben sie das weitergeschickt, praktisch in Echtzeit. Und damit konnten die Ukrainer sagen, aha, da finden jetzt gerade folgende Truppentransporte statt oder da folgende Panzerkolonnen sind da unterwegs. Das würde ich alles noch nicht als künstliche Intelligenz bezeichnen, aber wenn man die technische Unterstützung ist ganz anders geworden als in früheren Kriegen. Eine Sache, die alle befürchtet haben, nämlich die sogenannte Cyberkriegsführung, die hat eine erstaunlich geringe Rolle gespielt. Viele haben gedacht, dass der Cyberkrieg diesen Krieg mit Russland auszeichnen wird. Aber offensichtlich ist die Cyberverteidigung sowohl der Ukrainer als auch der Russen besser, als sie anfänglich befürchtet hatten.
Wir hatten ja über Starlink und Elon Musk gesprochen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass am Anfang auch sehr viel darüber gesprochen wurde, wie viel Starlink im Ukraine-Krieg geholfen hat. Und das war zu Anfangszeiten, ist es immer noch so, dass Elon Musk da sehr, sagen wir mal so, sehr hilfreich ist, oder ist es eher so, dass sich das abgeebbt hat?
Die genauen Details weiß ich auch nicht. Es ist immer noch bedeutsam, Starlink für die Ukrainer, aber es besteht eine Verbindung zwischen Südkorea und Starlink. Das heißt, dass man eigentlich vielleicht auch von Südkorea Kapazitäten bekommen möchte, die bisher von Elon Musk geliefert wurden, weil zumindest Elon Musk, ich weiß jetzt nicht, das genaue Datum mehr mitgeteilt hat, dass er das nicht auf ewig so weiter finanzieren kann.
Können Sie sich vorstellen, warum er das nicht weiterfinanzieren
Aus
kann?
kommerziellen Gründen.
Also weil es ihm wirtschaftlich nicht weiterbringt, wahrscheinlich.
Ja, weil es natürlich ein Zuschussgeschäft ist.
Heißt es, er hätte Geld von jemand anderem bekommen, wenn er dem Ukraine im Krieg geholfen hat, so im Sinne
Ich
von
weiß nicht, wie die
Krieg.
Finanzierung aussieht. Habe ich nirgendwo bisher gelesen, dass irgendeiner mitgeteilt hätte, wie die Finanzierung eigentlich läuft, ob da zum Beispiel andere Staaten auch sich daran beteiligen oder ob das eine reine gute Tat von Elon Musk ist. Also ich habe keine Informationen dazu.
Ich glaube, wenn das Gute an den Menschen, es war einfach mal eine sehr gute Tat von ihm. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht. Ich habe gesehen, beziehungsweise gelesen, dass deutsche Staatsbürger zurzeit auf Seiten Russlands im Ukraine-Krieg mitkämpfen. Und ich habe auch gesehen, dass der Verfassungsschutz, kann der Verfassungsschutz da etwas machen oder eigentlich eher weniger? Weil ich glaube, ich hatte gehört, dass es nur der Fall ist, dass der Verfassungsschutz sich da nicht einmischen kann, solange diese Person keine Kriegsverbrechen vergehen. Aber dann frage ich mich so, dass es in Ordnung ist, theoretisch in ein anderes Land zu fahren und dann Krieg zu führen.
Es hat schon 2014, 15 eine ganze Reihe deutscher Staatsangehörige gegeben, die auf der Seite der Russen gekämpft haben. Meistens Angehörige von russlanddeutschen Familien, die hier in Deutschland leben, eingebürgert sind und gleichzeitig aber Verbindungen zu Russland haben. Wie viele jetzt seit Februar letzten Jahres auf der russischen Seite kämpfen, ist mir nicht bekannt, aber es hat verschiedentliche Zeitungsberichte, unter anderem im Berliner Tagesspiegel gegeben, die bestätigt haben, dass es diese deutschen Staatsangehörigen da gibt. Das ist eine Frage für sowohl den Verfassungsschutz wie für den Staatsschutz, aber auch für den Bundesnachrichtendienst. Meines Erachtens können die genauso strafverfolgt werden nach der Rückkehr wie Deutsche oder Leute, die in Deutschland leben, die in der Vergangenheit auf der Seite des Islamischen Staates im Irak oder in Syrien gekämpft haben. Das heißt, rechtlich müssten die gleichgestellt werden, jenen, die einer internationalen terroristischen Organisation angehört haben und auf deren Seite gekämpft haben. Das heißt, die Unterstützung dieses Aggressionskrieges von Russland ist illegal und sollte strafverfolgt werden. Und es muss allen Deutschen klar sein, wer sich an diesem Krieg beteiligt, wird hinterher zu hohen Haftstrafen in Deutschland verurteilt. Und meines Erachtens müssen wir eine Datenbank erstellen von denjenigen, auch durch Abgleich der Informationen unter Nachrichtendiensten, die auf russischer Seite kämpfen, um feststellen zu können, wenn die wieder einreisen, dass sie sofort an der Grenze festgenommen werden und Strafverfahren gegen sie eröffnet werden. Und da sollten alle Beteiligten zusammenarbeiten. Es hat nach 2015 und gegen Rückkehrer, deutsche Rückkehrer, durchaus in Deutschland Prozesse gegeben. Es ist also nicht so, dass das jetzt neu wäre, dass man die strafverfolgt und verurteilt. Schwierig wird es bei dem Nachweis der Tat, die sie begangen haben. Das heißt, ich weiß von einem Prozess, wo einer dann sagte, naja, ich war ja gar nicht bei der kämpfenden Truppe und ich habe da vielleicht nur die Küche sauber gemacht. Also sie versuchen sich dann rauszureden. Aber man kann meines Erachtens wie beim IS generell sagen, egal in welcher Position da jemand gekämpft hat, er hat eigentlich einen Aggressionskrieg unterstützt und vergleichbar einem der Unterstützung von internationalem Terrorismus sich daran beteiligt. Und dann ist auch letztlich egal, ob einer die Waffe selber in der Hand hatte, jemanden umgebracht hat oder Teil einer terroristischen Vereinigung war. Weswegen ich auch der Ansicht bin, diese besonders irregulären bewaffneten Gruppen wie Wagner müssen als internationale terroristische Vereinigungen eingestuft werden, weil dann alle, die da gekämpft haben, genauso wie Al-Qaida oder IS strafverfolgt werden können, und zwar international.
Also, es kann durchaus passieren, dass dann die deutschen Staatsangehörigen, wenn der Krieg vorbei ist und versuchen wieder nach Deutschland einzureisen, dass sie dann abgehalten werden und dann es dann zu einem Prozess kommt. Oder es ist eher etwas, was eigentlich passieren sollte, aber wahrscheinlich nicht passieren wird.
Es wird passieren in einigen Fällen, aber es hängt eben auch von der Beobachtung der Dokumentation ab. Das heißt, die meisten von denen haben nach wie vor Kommunikation mit ihren Angehörigen in Deutschland. Ja, also wenn da jetzt ein Deutscher auf der russischen Seite kämpft, dann wird der E-Mail-Kommunikation, der wird da über WhatsApp, über Telegram, Signal, über irgendwelche Kanäle wird er mit seinen Familienangehörigen hier in Deutschland kommunizieren. Das heißt, der hinterlässt Spuren und diese Spuren muss man sichern. Das heißt also, wir müssen da viel breiter das Netz auswerfen und sagen, wenn wir da Indizien dafür haben, dann müssen wir diese digitale Kommunikation auch breiter überwachen, um sofort etwas an der Hand zu haben, wenn jemand zurückkommt und ihn in Untersuchungshaft nehmen zu können.
Zu guter Letzt eine Frage. Wenn der Ukraine-Krieg hoffentlich bald vorbei ist, wie würde dann die Beziehung zu Russland aussehen?
Die Beziehung zu Russland wird auf Dauer eine der, also des Kalten Krieges sein, eine, wo man dann keinen heißen Krieg führt, aber Russland isoliert ist. Es wird Jahrzehnte dauern, bis Russland wieder rehabilitiert ist, bis Wirtschaftsbeziehungen wieder normalisiert werden können. Russland wird auch durch die Sanktionen selbst über das Kriegsende hinaus für das Unheil, das es angerichtet hat, bezahlen müssen. Es wird Reparationsforderungen geben. Und insofern glaube ich, die Strafe für Russland wird noch lange, lange über den Krieg hinaus existieren. Man kann das vergleichen mit der Situation von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat bis 1990 gedauert, bis die Wiedervereinigung stattfand und bis der Zweite Weltkrieg faktisch für beendet erklärt wurde. Das heißt also, Deutschland hat auch über fast 4 Jahrzehnte einen Preis oder mehr als 4 Jahrzehnte einen Preis für den Zweiten Weltkrieg gezahlt. Ich glaube, Russland wird auch lange Zeit isoliert sein und es wollte eigentlich als europäischer Partner auf Augenhöhe anerkannt sein und es hat genau das Gegenteil erreicht.
Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine Kooperation, nachdem Russland den Krieg verloren hat, dass es eine Kooperation zwischen China und Russland geben könnte?
Die Kooperation gibt es ja schon heute, aber Russland wird infolge des Krieges in einer viel geschwächteren Position sein. Das heißt, China wird schamlos seine Machtstellung gegenüber Russland ausnutzen. Und es ist keine Freundschaftsbeziehung zwischen Russland und China, sondern China wird die Schwäche Russlands ökonomisch und politisch und auch militärisch ausnutzen. Das heißt, Russland wird zum Juniorpartner von China.
Das heißt, Russland könnte sich dann entscheiden, da müsste sich entscheiden, ob es dann so halbwegs von dem EU, also von Europa kontrolliert worden würde oder ob es sich dann so an China anschließt.
Naja, also eine Kontrolle der EU über Russland gibt es ja überhaupt nicht. Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist die, wohin kann Russland noch exportieren? Und da werden China und ein paar andere asiatische Staaten eine große Rolle beispielen. Auf der anderen Seite, von wo kann Russland Technik beziehen? Weil es war ja durchaus stark mit dem Westen integriert. Und insofern ist das gar keine Wahlentscheidung, sondern Russland wird in Abhängigkeit von China geraten.
Gilt das auch für die Deutsch die, nein, gilt das auch für die russischen Staatsbürger, also auf persönlicher Ebene, dass es dann schwieriger wird, als russische Person zum Beispiel auszureisen? Weil ich hatte auch davon gehört, dass Frauen aus Russland ausreisen, wenn sie schwanger sind, und dann in anderen Ländern, die näher dran sind, fliehen, um dort ihre Kinder auf die Welt zu bringen.
Also, es hat eine große Welle der Auswanderung gerade im Frühjahr letzten Jahres gegeben, in viele Nachbarstaaten, dann viele Intellektuelle, auch Ingenieure, IT-Techniker und so weiter, auch junge Männer, die nicht eingezogen werden wollen, sind geflohen, vielleicht auch Mütter, die dann sagen, okay, durch das im Ausland geborene Kind bekomme ich dann auch einen Aufenthaltstitel, weil das Kind vielleicht automatisch die Staatsbürgerschaft von dem Land bekommt, in dem es geboren wurde und dadurch kann man dann da auch einen Bleib Bleiberecht bekommen. Viele haben allerdings auch gemerkt, dass es nicht einfach ist, sich eine neue Existenz aufzubauen, weil sie nicht so viel Geld haben und deswegen gezwungen sind, zurückzukehren. Also es gibt auch eine Rückkehrerwelle aus zentralasiatischen Staaten oder auch aus dem Kaukasus, Armenien, Georgien, zum Teil auch aus den baltischen Staaten, weil das eben nicht so ganz einfach ist, da seinen Status zu legalisieren. Grundsätzlich muss man sagen, die Russen haben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, richtig Urlaub zu machen. Das eine ist die Türkei und das andere ist Dubai. Aber Dubai braucht man viel Geld und in der Türkei ist es eher der Mittelstand. Das heißt, Leute, die auch Geld haben, die Preise gehen auch für Immobilien in der Türkei extrem in die Höhe, weil die Russen sich sozusagen da eine Zweitwohnung zulegen und so. Aber insgesamt, ich war letzte Woche noch in der Türkei, auch mit der Familie im Urlaub. Man merkt, die Russen sind nicht mehr so selbstbewusst. Also in der Vergangenheit haben sie sagen das Portemonnaie gezückt und haben überall Russisch gesprochen. Sie sind viel, sagen, ich will nicht sagen bedrückter, aber vorsichtiger, weil sie auch sehen, es gibt auch Touristen aus anderen Ländern und die gucken auf die Russen schon mit Skepsis. Bist du für den Krieg oder bist du gegen den Krieg? Und die Russen werden auf Dauer mit dem Gefühl leben müssen, mit dem die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben. Überall, wo die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg hingereist sind, in Europa, sind sie angeguckt worden als das Volk der Täter. Und das ist erst bei ihrer Generation ist das vorbei. Ja. Aber die jüngere Generation, also meine Generation sozusagen, wir haben alle mit dem Blick, wenn wir nach Polen, Italien, Griechenland, Frankreich gefahren sind, Großbritannien, haben wir mit dem Blick leben müssen, dein Vater war Täter. Und mit diesem Blick werden die Russen lange leben müssen.
Dann bedanke ich mich einmal recht herzlich, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, um über die jetzige Situation in der Ukraine zu reden. Ich bedanke mich auch an euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr heute dabei wart. Möchten Sie auch noch was sagen?
Ja, ich bedanke mich auch für das Interesse und für die gute Vorbereitung. Und ich stehe auch gerne bereit, in Zukunft weitere Fragen zu beantworten, wenn Interesse besteht.
Ich würde mich sehr freuen, Sie vielleicht wiederzusehen, beziehungsweise dich wiederzusehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Auf vieles, was ich schon wusste, habe ich neu dazugelernt, beziehungsweise noch intensiver. Weil man hört ja immer nur von den Öffentlich-Rechtlichen, was da so abgeht. Also man kann natürlich auch woanders schauen, aber da hole ich mir meistens meine Informationen her. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, heute hier sein zu dürfen. Schaut euch auf
Ja.
jeden Fall noch unseren Instagram-Account an, Sonderfünf Unterstrich, und das war Romans für euch.
Tschüss, viel Erfolg.